NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Kritik an Verfassungsschutzchef Maaßen und seinen Äußerungen zu Chemnitz reißt nicht ab. Zum Umgang mit Rechtspopulisten auch unser Kommentar. Die SPD will aus der Mietpreisbremse einen Mietenstopp machen. Ihre Pläne dafür hat sie heute vorgestellt. In Hannover haben tausende Menschen gegen das geplante Polizeigesetz demonstriert. Die EU-Finanzminister haben über die Besteuerung von Internetunternehmen beraten. Und natürlich gibt's abschließend Aktuelles vom Sport. Hat der Verfassungsschutzchef nun Beweise oder hat er einfach vollmundig etwas behauptet? Gesagt hat Hans-Georg Maaßen ja, dass er bezweifle, dass es in Chemnitz eine Hetzjagd auf Migranten gegeben habe. Er vermutete sogar eine gezielte Falschinformation. Belege für seine These hat er aber nicht präsentiert und folglich hält die Debatte über seine umstrittenen Äußerungen auch heute an. Aus Berlin, Andreas Reuter.
Was Maaßen gesagt habe, sei irritierend, findet Stefan Weil, der SPD-Ministerpräsident aus Niedersachsen. Mit seinen Äußerungen, so Weil in den Zeitungen der Funke-Gruppe, schüre Maaßen den Verdacht, dass er sich schützend vor Rechtsextreme stelle. Annalena Baerbock, Parteichefin der Grünen, sieht das ähnlich und fügt hinzu:
Der Bundesverfassungsschutz unter Herrn Maaßen ist gegen die Wand gefahren.
Ein Video von rechter Gewalt in Chemnitz, womöglich nur eine gezielte Falschinformation, das hatte Verfassungsschutzpräsident Maaßen in der Bild-Zeitung behauptet, ohne zu erklären, wie er darauf kommt. Das kritisiert Benjamin Strasser, Innenpolitiker der FDP, im Interview mit dem WDR.
Angesichts der Brisanz dieser Aussagen muss Maaßen beschleunigt glasklare Beweise vorlegen für seine Mutmaßungen. Ansonsten ist es nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver und ein Frontalangriff auf die Frau Bundeskanzlerin.
Die ja selbst von Hetzjagden in Chemnitz gesprochen hatte, eine Formulierung, die Maaßen nun in Zweifel zieht. Auch in der Union wächst jetzt der Druck auf Maaßen. Er müsse seine Behauptung belegen. Darauf habe die Öffentlichkeit ein Recht, forderte Annegret Kramp-Karrenbauer, die Generalsekretärin der CDU in Offenbach. Und auch Patrick Sensburg, Innenexperte der CDU im Bundestag, will wissen, wie Maaßen zu seiner Bewertung kommt und warum er sie medial kundgetan habe, sagte Sensburg dem Handelsblatt. Armin Schuster von der CDU, der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums PKGR, das die Geheimdienste überwacht, geht im Deutschlandfunk immerhin davon aus, dass Maaßen einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion habe leisten wollen.
Das nenne ich mal krass missglückt, was er da gemacht hat. Aber ich unterstelle ihm jedenfalls im Moment noch nicht, dass der irgendwelche politischen Spielchen spielen wollte.
Nächste Woche soll Maaßen den Abgeordneten Rede und Antwort stehen im Innenausschuss des Bundestages und im PKGR. Und für Benjamin Strasser von der FDP ist klar:
Wenn er sich da nicht entsprechend erklären kann und keine Beweise vorlegt, dann ist dieser Verfassungsschutzpräsident für uns auch nicht mehr tragbar. Dann erwarten wir, dass Horst Seehofer ihn auch entlässt.
Für die Grünen aber reicht das nicht. Das ganze Bundesamt für Verfassungsschutz muss aufgelöst werden, fordert Parteichefin Annalena Baerbock.
Es braucht eine klare Zäsur. Der Verfassungsschutz braucht einen Neustart. Das heißt, wir brauchen ein völlig neues, neu gegründetes Amt zur Gefahrenerkennung und Spionageabwehr und zusätzlich dazu ein unabhängiges Institut zum Schutze der Verfassung. Nur so lassen sich die wiederkehrenden, eklatanten Missstände im alten Verfassungsschutz effektiv abschalten.
Nach dem absoluten Versagen im Fall der Terrorzelle NSU habe die Bundesregierung doch eine fundamentale Reform des Verfassungsschutzes angekündigt, sagt die Grünen-Chefin. Nur um die Personalie Maaßen gehe es jedenfalls längst nicht mehr.
Aus Berlin war das Andreas Reuter. Verfassungsschutzchef Maaßen, sagen viele Kritiker, habe mit seinen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz der AfD in die Hände gespielt. Die aber bekommt weiterhin Zulauf, mahnen andere Beobachter, solange die etablierten Parteien die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht endlich ernst nehmen. Horst Kloiser kommentiert.
Nach einer Woche, in der die AfD den Schulterschluss mit Pegida nicht mehr leugnen muss und die Rufe nach einer Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz schon fast unisono klingen, stellt sich die Frage, ob Demokraten nur tatenlos auf das Phänomen AfD starren können. Wohllautende Programme, Wahlversprechen, Plakate oder Kugelschreiber von den so titulierten Altparteien sind jedenfalls nicht geeignet, der augenscheinlichen Attraktivität dieser Partei beizukommen. Bei aller Aufregung der Demokraten ist zudem AfD-Wähler nicht gleich AfD-Wähler. Viele überrascht der hohe Anteil von Akademikern und Wohlstandsbürgern, die AfD wählen. Das lässt sich nicht mehr mit dem Hinweis auf das bloße Gefühl des Abgehängtseins erklären. Den sogenannten Protestwählern darf man getrost politische Unreife und Kurzsichtigkeit unterstellen. Aber es bleiben trotzdem etliche, die wissend der rechten Partei ihre Stimme geben. Warum? Unterschiede zwischen CDU und SPD in der großen Koalition lieblos verbunden verwischen. Die FDP ist in der Flüchtlingsfrage unentschlossen, ähnlich übrigens wie die Linken. Und die Grünen, denen man unterstellt, praktisch alle Flüchtlinge willkommen zu heißen, scheiden für konservative oder rechte Wähler aus. So bietet sich die AfD als Denkzettelpartei an. Ihr strategisches Ziel der Systemveränderung und Machtergreifung wird unter »Es wird schon nicht so schlimm kommen« in Kauf genommen. Dass die AfD fast aus allen Lagern Wähler rekrutiert, ganz besonders auch dem der traditionellen Nichtwähler, ist ein Phänomen, auf das die etablierten Parteien bislang keinerlei Antworten gefunden haben. Nette Angebote zum Dialog und menschenfreundliche Appelle prallen an den Sympathisanten und Funktionsträgern der AfD genauso ab wie harsche Kritik und wüste Beschimpfungen. Das Etikett Nazi könnte genauso wie eine garstige Dämonisierung der Wähler kontraproduktiv wirken. Die traurige Aussicht, bevor die AfD schwächer wird, wird sie zunächst noch stärker. Insofern bliebe tatsächlich nur eine neue, an Sachlichkeit und Realität orientierte Politik. Nicht, um den AfD-Wählern entgegenzukommen, sondern ihnen zu zeigen, dass ihre Ängste, ob berechtigt oder nicht, wahrgenommen werden. Dazu gehören klare Regeln bei der Duldung von abgelehnten Asylbewerbern, konsequente Abschiebung von Straftätern, straffe und schnelle Bearbeitung der Asylanträge, verstärkte Förderung derjenigen, die bleiben dürfen, vor allem mit besseren verpflichtenden Sprachkursen und konkreter Berufsausbildung. Dazu gehören aber auch spürbare Investitionen des Staates, der vor Geld kaum gehen kann. Schwimmbäder öffnen, Schulen renovieren, Straßen reparieren, Behörden Bürger näher machen, Steuern senken. Politisch hat die AfD nichts zu bieten, weder sozial noch wirtschaftspolitisch, nicht auf kultureller oder europäischer Ebene. Ihr Erfolg heißt Angst. Erst wenn die Grundlagen für Angst entfallen, wird die AfD auch wieder dorthin gehen, wo sie hingehört, in die Bedeutungslosigkeit.
Die anhaltende Attraktivität der AfD für viele Wähler, kommentierte Horst Kläuser im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die SPD will ihr soziales Profil schärfen und vor diesem Hintergrund hat sie neulich mit der Union einen heftigen Streit über die Rente vom Zaun gebrochen. Und jetzt schert die SPD aus dem Koalitionsbeschluss zur Wohnungspolitik aus. Heute hat sie ihren eigenen 12-Punkte-Plan für die Mieten präsentiert. Aus Berlin, Andrea Müller.
Am Mittwoch standen sie noch einträchtig nebeneinander. Der CSU-Innen- und Bauminister Horst Seehofer und seine SPD-Kollegin aus dem Justizressort Katharina Barley.
Es ist ein großer Tag heute für Sie. Die Mieterschutznovelle hat das Kabinett ohne jedes Problem passiert, landet jetzt im Bundestag. Und das war keine einfache Arbeit bis zu diesem Tag.
Wenn Sie das tun, dann darf ich mich vor den Mikros auch bedanken, weil das war eine sehr gute Zusammenarbeit.
Jetzt sind die Lobreden verklungen. Der Gesetzentwurf mit der nachgezogenen Mietpreisbremse schrumpft für die SPD auf einen sehr wichtigen Schritt zusammen. Parteichefin Andrea Nahles und ihr Vize Thorsten Schäfer-Gümbel wollen mehr.
Wir brauchen eine Atempause für die Mieterinnen und Mieter. Das kann nur gelingen, wenn wir den Spekulanten den Stecker ziehen. Und deswegen schlagen wir einen Mietpreisstopp vor für 5 Jahre.
Stopp bedeutet für die Sozialdemokraten, die Mieten sollen 5 Jahre lang nur so stark steigen wie die Preise. Aktuell liegt die Inflationsrate bei etwa 2%. Bisher erlaubt sind 15% innerhalb von 3 Jahren. Wir müssen raus aus der Preisspirale, fordert die SPD. Und wir wussten, dass das Mieterschutzgesetz der Justizministerin dazu nicht reicht, erklärt SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel.
Unsere Überlegungen enden nicht an den Grenzen eines Koalitionsvertrages, sondern wir glauben, dass wir dort mehr tun müssen.
Mehr tun, diese Aufforderung richtet die SPD an den Koalitionspartner. Die Union dürfe eine wirksame Mietenwende nicht weiter blockieren, schreibt die SPD-Spitze. Beim CDU-Rechtsexperten Jan-Marco Lutschak stößt sie damit prompt auf Protest. Seine Prognose, das wird jetzt schwieriger mit dem neuen Mieterschutzgesetz.
Ich finde das eigentlich unverantwortlich, weil das parlamentarische Verfahren jetzt natürlich torpediert wird dadurch. Es wird neuer Streit hineingetragen, das ganze Gesetz wird verzögert. Das finde ich schlimm. Die Menschen warten auf dieses Gesetz und ich will, dass das zum 1. Januar des nächsten Jahres in Kraft tritt.
Zuspruch bekommt die SPD vom Deutschen Mieterbund. Gut, dass eine Regierungspartei jetzt ernst macht, sagt Geschäftsführer Ruperz. Auch die Linke sieht die SPD nun auf dem richtigen Weg. Schönste Oppositionsmanier, lobt Parteichef Rixinger. Doch die Oppositionspartei FDP hält nichts von der Mietenwende der SPD. Daniel Föst.
Die SPD-Vorschläge sind reiner Populismus. Wer den Mietern helfen will, muss das Angebot erhöhen, muss mehr Wohnraum schaffen. Wir müssen schneller bauen, wir müssen günstiger bauen, wir müssen vor allen Dingen mehr bauen. Und wer wie die SPD die Bauherren, die Vermieter aus dem Markt drängen will, erreicht genau das Gegenteil. Das Angebot wird knapper und die Mieten werden steigen.
Dass die SPD-Parteivize Schäfer-Gümbel am Rande des Hessischen Mietertages zum Statement vorschickte, dürfte kein Zufall sein. In Hessen wird im Oktober ein neuer Landtag gewählt und der Spitzenkandidat der SPD heißt Thorsten Schäfer-Gümbel.
In mehreren Bundesländern werden die Polizeigesetze überarbeitet. Begründung: Die Ordnungshüter brauchen mehr Befugnisse, um Terror entgegenzutreten. Kritiker sagen aber, die Gesetze schießen übers Ziel hinaus und treffen die Bürgerrechte. In Niedersachsen haben darum heute tausende Menschen gegen ein geplantes neues Polizeigesetz protestiert. Aus Hannover, Bertil Starke.
Die unterschiedlichen Gruppen der Demonstration verbinde der Wunsch nach Freiheit, hieß es auf der Abschlusskundgebung vor dem Niedersächsischen Landtag. Da die Kriminalität seit Jahren sinke, mache es keinen Sinn, ausgerechnet jetzt die Sicherheitsgesetze zu verschärfen. Der Staat dränge mit dem neuen Polizeigesetz weiter in die Privatsphäre der Bürger ein, kritisierten verschiedene Redner. Sie bezeichneten die vorgesehenen verstärkten Einsatzmöglichkeiten von Spähsoftware, von sogenannten Staatstrojanern, als tiefen Eingriff in die Freiheitsrechte. Die von der Großen Koalition geplante Präventivhaft von maximal 74 Tagen sei unverhältnismäßig. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden ist der Protest gegen das Polizeigesetz weitgehend friedlich verlaufen. Genau dieses Zeichen sollte von der Demonstration ausgehen, so ein Organisator. Es wurde lediglich vereinzelt Pyrotechnik gezündet, berichtet ein Polizeisprecher. Die aus ganz Niedersachsen eingesetzten Polizisten hätten ansonsten nicht eingreifen müssen. Die Beamten gehen von rund 8.300 Menschen aus, die in Hannover auf die Straße gegangen sind. Die Organisatoren sprechen von bis zu 12.000 Teilnehmern. Niedersachsens Innenminister Pistorius hatte im Vorfeld der Demonstration den Gesetzentwurf verteidigt. Die geplanten neuen Möglichkeiten für die Polizei würden sich hauptsächlich und klar erkennbar gegen Terroristen richten. Im parlamentarischen Verfahren würden vermutlich nur noch einige Formulierungen verändert werden, so Pistorius. Das neue Polizeigesetz soll voraussichtlich im kommenden Dezember vom Niedersächsischen Landtag verabschiedet werden.
Die EU-Finanzminister haben in Wien über die Digitalsteuer beraten. Es geht dabei um große Internetkonzerne wie Google, Facebook und Co., denn die zahlen nicht mal die Hälfte dessen an Steuern, was traditionelle Finanzunternehmen berappen müssen. Aus Wien, Stefan Überbach.
Es ist 20 nach 9 am Morgen, als der französische Finanzminister kurz für Verwirrung sorgt und die Journalisten mit einem freundlichen Guten Abend begrüßt. Dabei soll der Auftritt eigentlich für Klarheit sorgen, nämlich darüber, dass Frankreich und Deutschland auch in Wien enge Partner sind. Deshalb steht Bruno Le Maire nicht alleine vor den Mikrofonen, sondern gemeinsam mit Olaf Scholz, seinem Freund, wie er sagt. Aber wenn es um die Digitalsteuer geht, klingt der Franzose deutlich entschlossener als sein Kollege aus Berlin, zumindest beim Zeitplan. Eine europaweite Abgabe für Facebook, Google und Co. soll so schnell wie möglich kommen, sagt Bruno Le Maire. Helfen soll dabei wie so oft ein Kompromiss.
My proposal would be that we introduce
Ich schlage vor, dass wir den Steuerplan der EU-Kommission mit einer Sunset Clause ergänzen, also mit einem Verfallsdatum. Sobald es eine Entscheidung auf internationaler Ebene gibt, soll die dann die europäische Regelung ersetzen. Denn auch bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD wird gerade über eine Digitalsteuer nachgedacht. Der große Vorteil: Die USA wären dann mit an Bord, also das Land, wo die Internetriesen zu Hause sind. Zu all dem sagt Olaf Scholz am Morgen erstmal nichts. Ungerecht findet er die aktuelle Situation zwar auch, weil sich die Internetwirtschaft zu wenig an der Finanzierung staatlicher Aufgaben beteiligt. Die Sache mit der Steuer hält Scholz allerdings für ziemlich kompliziert und erklärt am Nachmittag, warum.
Da gibt es auch viele gesetzgeberische Fragen zu erörtern und Fragen von Doppelbesteuerungsabkommen und vielen, vielen anderen internationalen Regelungen. Und wenn man jetzt mal alle Beiträge zusammenfasst, die ich heute so gehört habe, dann ist da eine ganze Liste von Dingen zu arbeiten. Das kann jetzt auch sehr zügig gehen und man soll den Ehrgeiz nicht aufgeben, da auch in diesem Jahr zu etwas zu kommen, wo dann alle einvernehmlich zustimmen können.
Der österreichische Gastgeber Hartwig Löger klingt da deutlich optimistischer. Er spricht am Ende der Konferenz von einem gelungenen Kraftakt.
Das, was wir heute erzielt haben, ist das gemeinsame Bekenntnis aller Länder, dass wir eine kurzfristige Lösung bis Jahresende erarbeiten. Wir werden das mit einer Sunset Clause verbinden, um klar zu sein, dass wir parallel an einer langfristigen Lösung gemeinsam mit den Partnern auf OECD-Ebene arbeiten, aber bereit sind, geschlossen in Europa auch eine kurzfristige Lösung zu entwickeln.
In den nächsten Wochen und Monaten sollen nun auch die letzten Bedenken aus Niedrigsteuerländern wie Irland, Luxemburg oder Malta ausgeräumt werden. Die EU-Kommission macht jedenfalls Druck. Die Bürger in Europa erwarten, dass die Internetriesen zur Kasse gebeten werden, glaubt Haushaltskommissar Pierre Moscovici. Er sagt, eine effektive Digitalsteuer ist unverzichtbar.
Es ist ein alter Streit, der um den Namen der Republik Mazedonien, den Griechenland auch für seine nordgriechische Region Makedonien beansprucht. In 3 Wochen sollen die Bürger Mazedoniens über eine Namensänderung der Republik abstimmen. Und das war auch Thema heute beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Skopje. Serjan Govedarca.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Skopje für eine hohe Beteiligung beim anstehenden Referendum über die Umbenennung Mazedoniens geworben. Nach einem Treffen mit dem mazedonischen Ministerpräsidenten Zoran Zaev sagte Merkel bei einer Pressekonferenz:
Natürlich mische ich mich nicht in die Entscheidung ihrer Bürgerinnen und Bürger ein. Aber ich darf aus eigener Erfahrung sagen, dass sich historische Chancen nicht alle Tage ergeben.
Sozialdemokrat Zaev hatte Mitte Juni mit dem griechischen Premier Alexis Tsipras eine Einigung erzielt, dass sein Land künftig den Namen Republik Nordmazedonien tragen soll. Damit wurde ein jahrzehntelanger Streit beigelegt und auch die Angst der Griechen. Aus dem Namen des kleinen Nachbarlands könnten sich Ansprüche auf die gleichnamige griechische Region ableiten. Die Namensänderung ebnet für Mazedonien den Weg in die NATO und die EU, weil Griechenland nach dem Namenskompromiss eine Blockadehaltung in dieser Frage aufgeben will. Das betonte auch Bundeskanzlerin Merkel in Skopje.
Sie sind eingeladen zur NATO-Mitgliedschaft. Sie haben die Perspektive für den Beitritt in die Europäische Union. All das erfordert noch viel Arbeit, aber die Voraussetzung ist natürlich ein erfolgreiches Referendum.
Am 30. September sollen die Bürger Mazedoniens in einem Referendum über die Namensänderung befinden. Der Ausgang ist offen, weil Mazedonien in dieser Frage gespalten ist. Die nationalkonservative Oppositionspartei Vymro Depemene hat Widerstand angekündigt. Sie stellt den Namenskompromiss als Identitätsverrat dar. Der Besuch der deutschen Bundeskanzlerin ist Teil einer regelrechten diplomatischen Offensive, um den Erfolg der Einigung zwischen Skopje und Athen zu sichern. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hatten vorgestern und gestern in Skopje ebenfalls für Zustimmung zu dem Deal geworben. Auch US-Präsident Donald Trump lobte die Namensänderung in einem Brief an den mazedonischen Präsidenten Georgi Ivanov.
Ein desaströser Mangel an Trinkwasser, Misswirtschaft und Korruption. Das sind die Gründe, die die Bewohner von Basra im Südirak seit Monaten auf die Straße treiben. In jüngster Zeit aber sind die Proteste eskaliert. Zur Lage in Basra, Carsten Kühntop.
Seit Monaten schon laufen diese Proteste im Süden des Irak. In dieser Woche wurden sie heftiger. Mindestens 13 Menschen sind seit Montag ums Leben gekommen. Mehrere von ihnen wurden von Sicherheitskräften oder Milizionären erschossen. Am Samstag feuerten unbekannte Katyusha-Raketen auf das Gelände des Flughafens von Basra ab, die jedoch keinen nennenswerten Schaden anrichteten. Am Tag davor stürmten Menschen das iranische Generalkonsulat in Basra und legten dort Feuer. Iran raus, riefen einige. Auch im mehrheitlich schiitischen Süden des Landes sind viele die iranische Dominanz im Irak leid. Zuvor waren Regierungsgebäude, Parteibüros und das Büro einer pro-iranischen Miliz in Basra in Flammen aufgegangen. Hassan Jabbar, ein junger Mann, machte bei den Protesten mit und rechtfertigt die Gewalt. Wir wollen die politischen Parteien loswerden. Wir machen das, weil wir sonst den Schaden haben, wenn alles so bleibt, wie es ist. Wir machen ihnen die Feuer, bevor sie uns verbrennen. Die Klagen der Menschen in Basra sind seit Jahren bekannt. Zu wenig Strom, zu wenig Arbeit, zu viel Korruption. Und wenn sie den Wasserhahn aufdrehen, kommt eine ungenießbare braune Brühe raus. Sukeyna Ali ist bei einer Demonstration von Frauen in Basra mitgelaufen. Wieso habt ihr die Parteien es angenehm in der grünen Zone und im Parlament, während wir hier an Hunger und Durst sterben? Wieso arbeiten unsere jungen Leute, unsere Hochschulabsolventen auf dem Markt und verkaufen Zwiebeln, während alle Jobs in der Regierung nur an die Parteien gehen? Großer Ayatollah Ali al-Sistani, ein von Millionen Schiiten verehrter Rechtsgelehrter, rief die Sicherheitskräfte dazu auf, nicht mit Gewalt gegen die Proteste vorzugehen. Bei der Freitagspredigt ließ er seinen Vertreter erklären, dass die Menschen in Basra und in anderen Provinzen an den fehlenden staatlichen Dienstleistungen leiden, an weit verbreiteter Armut und Arbeitslosigkeit und dass die Korruption in allen Regierungseinrichtungen blüht. Ist die natürliche Folge der schlechten Arbeit mehrerer Regierungen. Vor allem die wichtigen Posten wurden dabei nicht nach Professionalität vergeben, sondern es herrschte Vetternwirtschaft. Vor Wochen hatte Ministerpräsident Haider al-Abadi milliardenschwere Investitionen in Basra versprochen. Besänftigt hat das die Menschen dort nicht. Knapp 4 Monate nach der Parlamentswahl ist unklar, wann die nächste Regierung steht. Im Parlament behaupten derzeit 2 Lager, jeweils den größten Block gebildet zu haben, mit dem Recht, eine Regierung zu bilden. Der Irak bleibt in einer tiefen Krise.
Seit er vor gut 1,5 Jahren abgetreten ist, da hat Barack Obama sich in der Öffentlichkeit kaum politisch geäußert. Und der ehemalige US-Präsident hat seinen Nachfolger Donald Trump nie direkt angegriffen. Damit scheint jetzt Schluss zu sein. Aus Washington, Arthur Landwehr.
Jetzt mischt er sich doch ein. Barack Obama nutzte eine Preisverleihung, um mit der Politik Donald Trumps abzurechnen und gleichzeitig Wahlkampf für die Demokraten zu machen, dafür zu werben, alles dafür zu tun, um bei den Kongresswahlen im November Mehrheiten zu gewinnen. Sein zentraler Vorwurf ging zunächst an diejenigen, die um ihrer eigenen Macht willen Veränderungen verhindern, die sich dagegen stemmen, dass Menschen gleiche Rechte, gleiche Chancen und eine soziale Absicherung haben.
Each time we've gotten closer to those ideals.
Immer wenn wir unseren Idealen näher gekommen sind, schiebt das jemand wieder zurück. Meistens ist das von den Mächtigen inszeniert, die uns gespalten, ärgerlich und zynisch halten wollen, weil es ihnen hilft, sich abzusichern. Die Republikanische Partei, die Partei eines Abraham Lincoln, lasse sich jetzt dazu missbrauchen, Zwietracht und Ärger zu säen, die Menschen zu trennen, statt eine amerikanische Gesellschaft mit gemeinsamen Werten und Zielen zu stützen. Leider hat über die letzten Jahrzehnte die Politik von Spaltung, Missgunst und Angst eine Heimat in der Republikanischen Partei gefunden. Sie schwächen unsere Allianzen. Sie lehnen sich an Russland an. Was ist nur mit dieser Partei passiert? Und das führt ihn zu Donald Trump, der, so Obama, die Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft für seine Zwecke missbrauche. Es hat nicht mit Donald Trump begonnen. Er ist nicht die Ursache, er ist nur ein Symptom. Aber er benutzt, was Politiker seit Jahren betrieben haben, nämlich Angst und Ärger zu schüren. Es komme jetzt nicht nur darauf an, neue Mehrheiten zu gewinnen, sondern die Demokratie zurückzuerobern, sie wieder stark zu machen. Da er vor Studierenden sprach, nahm er die junge Generation dafür in die Pflicht. Sie müssten mit ihren Stimmen die Veränderung bewirken. Obama ging auch auf die aktuelle Situation im Weißen Haus ein und nutzte das für sein Plädoyer, Anstand, Ehrlichkeit und Rechtmäßigkeit zur Basis von Demokratie zu machen. Man kann doch nicht sagen, alles kommt in Ordnung, nur weil gelegentlich Leute im Weißen Haus den Anforderungen nicht folgen. Das ist nicht, wie Demokratie funktionieren sollte. Obama hält nun mehrere Wahlkampfreden für Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten. Zumindest im Repräsentantenhaus wollen sie die Mehrheit erobern. Und da muss nun auch der ehemalige Präsident ran.
Seit gestern hatte der Bundespräsident zum Bürgerfest in Schloss Bellevue und in den Schlosspark geladen. Und dabei hat Frank-Walter Steinmeier sich auch mahnend zu den Vorfällen in Chemnitz geäußert. Aus Berlin, Lisa Splanemann.
Rund 8000 Menschen, so viele Besucher passen auf das Gelände vom Schloss Bellevue im Tiergarten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute zum Tag des offenen Schlosses alle interessierten Bürger eingeladen. Gefeiert wurde mit Live-Musik, einer Schlossführung und natürlich dem Bundespräsidenten selbst. Zusammenstehen, Das war das Motto des Bürgerfestes in diesem Jahr. Schon am Vorabend hatte Steinmeier rund 4000 Gäste ins Schloss eingeladen, die sich ehrenamtlich engagieren. Heute war das Bürgerfest für alle offen. Um 13 Uhr hat der Bundespräsident die Besucher begrüßt.
Ich glaube, dass die Gräben tiefer geworden sind in der Gesellschaft, das ist nicht erst in der letzten Woche sichtbar geworden. Umso notwendiger ist aber das Brückenschlagen. Und daran beteiligen sich in diesem Land ganz besonders viele, viele Ehrenamtliche, die sich um Flüchtlinge kümmern, um Alte und Kranke, die Hospizarbeit machen. Menschen jedenfalls, denen wir alle zu Dank verpflichtet sind.
Deutsche Unternehmen und Institutionen haben sich auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten vorgestellt. Zum Beispiel der Deutsche Alpenverein mit einem Kletterturm, der Europäische Sportbund mit einem Bogenschießstand oder die Berliner Wasserbetriebe mit kostenlosem Wasser. Besonders gut kam bei den Besuchern der Rundgang durch das Schloss Bellevue an, wie zum Beispiel bei Nele, Samuel und Gustav, die alle 10 Jahre alt sind.
Sehr schön ist es. Also ich habe ein Quiz gemacht, ja. Thema Umwelt. Es gab ein Spiel und ich habe auch die Führung mitgemacht.
Ich war auch im Schloss und habe die Zimmer angeguckt und Kunstwerke gesehen.
Das Schloss war sehr schön. Ich habe auch Crepe gegessen, hier auf der Wiese. Ich möchte noch unbedingt Basketball gewinnen, das ist mein Ziel für heute.
Ein Highlight auf dem Bürgerfest war die Live-Schaltung ins Weltall zum deutschen Astronauten Alexander Gerst. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihn zu seiner Arbeit im All befragt und mit ihm über Zusammenhalt gesprochen. Das kam gut an bei Besucher Peter Schmidt.
War beeindruckend, war das. Einfach schon mal von der Technik her, nicht, dass das möglich ist, so in den Weltraum so einen Kontakt aufzunehmen und so ein Gespräch zu führen in fantastischer Qualität. Und inhaltlich war es auch interessant. Einmal die Fragen, die der Bundespräsident gestellt hat, und die Antworten von Alexander Gerst haben mich wirklich sehr überzeugt.
Ganz nach dem Festmotto Zusammenstehen hat sich der Astronaut Alexander Gerst von den Besuchern des Bürgerfestes aus 400 Kilometern über der Erde verabschiedet.
Es gibt ja dieses afrikanische Sprichwort, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit kommen willst, dann geh mit anderen zusammen. Das Motto Zusammenstehen finde ich großartig. Wir machen es hier oben. In dem Fall alles Gute von der Internationalen Raumstation.
Lisa Splanemann war das vom Bürgerfest des Bundespräsidenten. Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Ein Wochenende ohne Fußball-Bundesliga, aber Fußball wird ja trotzdem gespielt. Die deutsche Nationalmannschaft testet morgen Abend gegen Peru. Und am Donnerstag gab es ja schon ein 0:0 gegen Frankreich. Sarah Schwedmann ist bei mir aus der Sportredaktion. Sarah, was ist denn eigentlich gegen Peru drin für das deutsche Team?
Ja, also ein Sieg auf jeden Fall, aber darum geht es eigentlich nicht im Wesentlichen. Viel wichtiger ist, wie die deutsche Mannschaft auftritt. Das DFB-Team will gegen Peru zeigen, dass es im Nationaltrikot nicht auf Schüleraustausch unterwegs ist. So hat es Thomas Müller ausgedrückt. Bundestrainer Joachim Löw will weiter personell ausprobieren. Eben vor dem Abschlusstraining sagte er, dass auf jeden Fall der eine oder andere sein Debüt im Nationaltrikot feiern wird.
Nico Schulz wird auf jeden Fall beginnen auf der linken Seite. Julian Brandt wird von Anfang an spielen. Mats Hummels wird wahrscheinlich nicht spielen können morgen. Er hatte schon den ein oder anderen Tag vorm Frankreich-Spiel und dann während des Spieles Probleme mit der Achillessehne. Nichts Dramatisches, aber nach Auskunft der Ärzte macht es einfach aus Sinn, wenn er 2-3 Tage pausiert.
Also kein Hummels, dazu steht Marc Ter Stegen im Tor. Joshua Kimmich soll wieder auf der 6 im defensiven Mittelfeld spielen. Und dazu können sich auch Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Thilo Kehrer, ehemals Schalke, jetzt Paris Saint-Germain, Hoffnung auf ihr erstes Länderspiel machen. Löw darf ja im Gegensatz zum Frankreich-Spiel bis zu 6-mal wechseln. Übrigens definitiv nicht mit dabei ist Leroy Sané. Er ist gerade Vater geworden und daher bei seiner Freundin und seiner Tochter.
Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist Fußball nicht das einzige Thema an diesem Wochenende. In New York geht das letzte Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres zu Ende.
Ja, heute Abend ab 22 Uhr steht das Damenfinale der US Open an und das ist geschichtsträchtig. Naomi Osaka steht als erste Japanerin überhaupt in einem Grand-Slam-Finale. Sie trifft auf Serena Williams, die Amerikanerin, die vor genau einem Jahr nach der Geburt ihrer Tochter noch um ihr Leben kämpfte. Mit 36 Jahren ist sie die älteste US Open-Finalistin aller Zeiten. Und das Finale der Männer morgen, da stehen Wimbledon-Sieger Novak Djokovic aus Serbien und der Argentinier Juan Martin del Potro sich gegenüber. Das dürfte auch eine spannende Gelegenheit Angelegenheit werden.
Gucken wir noch ganz schnell zum Handball. In der Bundesliga, da treffen der SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel aufeinander. Wie steht's?
Da ist gerade Halbzeitpause. Flensburg führt im Spitzenspiel des 4. Spieltags der Handball-Bundesliga zur Pause mit 15:13.
Sarah Schwedmann mit dem Sport im Echo des Tages. Vielen Dank dafür. Und das war auch das Echo des Tages an diesem Samstag. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.